Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Kartenzahlung? Ja klar. Hohe Gebühren? Nein, danke. Einfach, sicher, garantiert. GLV Flex macht Girocard-Zahlungen am POS einfach, sicher und planbar. Dank Dauermandat laufen Transaktionen bis zu 36 Monate ohne erneute Unterschrift. Und Zahlungsausfälle? Die gibt es nicht. Garantierte Zahlungen, voller Cashflow, null Risiko. Deine Lösung für sichere und flexible Zahlungen. First Cash Solution. Payment where you are. Entdecke uns auf www.1cs.de.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Der Februar ist vorbei und der liebe André und ich wollen auf den Februar zurückschauen, auf die News des Monats. Hallo, lieber André.
Hey Jochen, hallo.
Wie geht's dir?
Ganz gut. Ich freue mich auf Karneval und erfreue mich an dem, was da kommen wird.
Ach, da ist ja irgendwas, ja. Ich flüchte. Ich bin am Dienstag in Frankfurt.
Du flüchtest, ich komme runter. Die Wahlen haben wir hinter uns. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass wir es hinter uns haben und was sonst auf der Welt geschieht. Lass mal abwarten, was daraus wird.
Absolut, absolut. Jetzt können wir auch mal wieder um unsere operativen Themen kümmern und nicht die politischen. Wahlkampf ist vorbei, ist immer gut.
Mal sehen, ich glaube, wir sprechen gleich noch über Krypto. Da ist es ja immer nah dran an der Politik.
Total, total. Und die große Frage ist natürlich auch, wer der neue Finanzminister wird. Ob es vielleicht der alte ist, also der alte Interim bleibt.
Ja.
Wäre nicht schlecht. Aber fangen wir mal an mit den News. Nexi wird Vero Acquirer, also die alte Concardis, macht eine Kooperation. Ich finde das insofern spannend, weil ja eigentlich Worldline bei Vero beteiligt ist und von PayPal haben wir irgendwie noch nichts gehört. Aber insofern ist das mal Nixi, die ersten hier, die also Vero-Acquirer werden. Was sagst du dazu?
Ich glaube, das ist, war ja klar, dass es nicht einer bleiben wird und einer bleiben durfte, sondern so breit und so weit wie möglich sollten natürlich die Acquirer das neue Bezahlverfahren implementieren oder Vero sollte alles dafür tun, dass alle Acquirer, alle PSPs das Ganze halt haben. Ja, ist gut, ne? Ist gut, wenn Nexi das Ganze integriert und das jetzt nach dem Peer-to-Peer-Start im letzten Jahr jetzt halt auch wirklich das Merchant-Geschäft losgeht. Das ist, glaube ich, super wichtig und wir werden auf der Payment Exchange vom 12. bis zum 13. März hier auch mit Martina darüber sprechen und ich bin mir sicher, dass das auch ein Thema nicht nur für das Panel beziehungsweise für den Chat mit Martina Weimert, der CEO von der EPI Company / Vero sein wird, sondern dass das mit Sicherheit auch ein Thema im Saal für viele Gespräche sein wird.
Total. Und es auch, macht ja auch total Sinn, weil Vero ja quasi das neue Ideal ist und Ideal ja im Markt zumindest eine große Relevanz hat, wenn man mit Holland Geschäft machen will. Insofern ist es total sinnvoll, dass das jetzt passiert. Und was ich auch gehört habe, zumindest die allerersten Acquirer von der Bankenseite sind mit Preisen in den Markt gegangen, die, sagen wir mal so, mutig waren auf der hohen Seite, wo sich der ein oder andere Händler sich tierisch aufgeregt hat. Insofern, je mehr Wettbewerb jetzt auf der Acquiring-Seite kommt für Vero, desto besser natürlich auch für den Handel, weil da dann vielleicht auch die Preise sinken werden.
Welche Acquirer von Bankenseite gibt es momentan noch?
Also ich weiß von der DZ Bank, ich weiß von der Deutschen Bank. Ich bin mir nicht sicher auf der Sparkassenseite, wer da der Acquirer ist, ob es PayOne ist, aber zumindest von der DZ und Deutsche Bank Seite sind die Acquirer da.
Und Nexi würde es jetzt in der Kooperation machen mit Computop, wie ich das gelesen habe, ne?
Ja, ja.
Ja gut, gehen wir zur nächsten News, oder?
Ja, weiter. Die Commerzbank hat ja vor, weiß nicht, Dezember oder so, Girocard mit Apple Pay gelauncht. Ich weiß noch, da war ich auf der Eurofinance-Messe in Frankfurt und habe da gesprochen und da sagt jemand, wieso, ist sogar keine News, ich habe es doch schon lang. Und ich so, nee, das ist bestimmt Mastercard Debit, was da in Apple Pay drin ist. Und er so, ach stimmt. Also insofern ein Banker, der auf einer Fachkonferenz war, der noch nicht und der schon nicht gemerkt hat, den Unterschied zwischen Girocard und Mastercard Debit bei der Commerzbank. Insofern haben es jetzt 250.000 Endkunden mal geschafft, gemessen an dem tatsächlichen Volumen von Karten bei der Commerzbank ist das ja ein schöner Zwischenschritt, aber überschaubar noch.
Ja, und ehrlich gesagt, die Aussage habe ich doch schon längst, beschreibt ja genau das, was ich auch manchmal dazu denke. Ist es wirklich so relevant? Aber wahrscheinlich ist es einfach nicht nice to have, sondern einfach Hygiene, alle Karten Apple Pay fähig zu machen, sodass ich eigentlich gar nicht darüber nachdenken muss, mit welcher Karte möchte ich bezahlen, sondern dass ich einfach nach einer Präferenz oder einfach nach dem, was mein Telefon oder meine Bank nach oben schiebt, die Karte benutze. So werden es, glaube ich, die meisten Leute machen.
Total.
Und es ist, glaube ich, eher the other way around doof, wenn eine Karte, die ich von meiner Bank bekomme, in der heutigen Zeit nicht mehr digital payment-fähig ist und auf Apple heißt das halt dann Apple Pay-fähig ist.
Total, total.
Bleiben wir bei Girocard, springen wir auf eine andere Meldung, nämlich die Girocard hat die 2023 Zahlen rausgebracht, hat es schön verkauft, tolles Rekordjahr, 7,9 Milliarden Bezahlvorgänge, 5,6% mehr Bezahlvorgänge als im Vorjahr. Das eigentlich Relevante ist aber da ein bisschen unter den Tisch gefallen, nämlich nur 0,9% mehr Umsatzvolumen. Angesichts einer Inflation, die deutlich darüber liegt, heißt das, dass die Girocard im Gesamtpayment-Mix vermutlich Marktanteile verliert zugunsten anderen Zahlverfahren. Insofern, Peak Girocard hatten wir schon ein paar Mal ausgerufen, als sich das dann so mit mehr oder weniger der Inflation angepasst hat. Jetzt das erste Mal deutlich unter der Inflation. Was sagst du dazu?
Naja, ich glaube, du kannst das natürlich immer so lesen, wie du es lesen willst. Und wenn die Zahlen halt steigen, ist natürlich erstmal der KPI, der wahrscheinlich relevant ist und für den man sich feiern lassen kann. Das Ganze dann in so einen Kontext zu setzen, wie du es jetzt gerade hier getan hast, ist, glaube ich, dann auch total fair. Und dem muss man sich dann, glaube ich, auch stellen. Und dass die Girocard an Marktanteil tendenziell verliert, ich glaube, da sind wir beide uns schon länger einig, dass es wahrscheinlich fast natürlich ist, wenn mir und mir Neobanken und auch andere Banken die Girocard gar nicht mehr als die präferierte Karte rausgeben, sondern wenn sie überhaupt rausgeben, gegen eine Zusatzgebühr als Zweitkarte rausgeben. Und gerade die Banken, die halt für vielen bargeldlosen Zahlungsverkehr mit ihren Kunden verantwortlich sind, wenn die halt mehr und mehr auf die International Card Schemes als Preferred Karte setzen, dann kann, glaube ich, der Marktanteil, der relative Marktanteil, so wie du ihn ja jetzt hier in den Kontext gesetzt hast, eigentlich fast nur sinken. Dass die absoluten Zahlen weiter steigen, ist nur einfach, glaube ich, Gesetz dessen, dass wir einfach mehr und mehr bargeldlosen Zahlungsverkehr haben und dass wir halt an vielen, vielen Stellen mittlerweile Terminals haben, beziehungsweise wenn man sowas wie ein SumUp oder wenn man sowas wie fast ein Telefon, das dir hingehalten wird, noch als Terminal bezeichnen möchte, dass du halt bargeldlos bezahlen kannst und dass die Girocard dann tollerweise auch davon profitiert und möglicherweise auch davon profitiert, dass Menschen einfach mittlerweile immer weniger Bargeld benutzen. Das ist ja toll, aber der Kontext ist, glaube ich, der richtige, den du gesetzt hast.
Ja, wobei, also wir haben ja jetzt gar nicht die Vergleiche zum Gesamtmarkt. Da müssen wir dann die IHI-Studienzahlen abwarten, die, ich glaube, im Mai kommen. Dann sieht man dann, wie die Girocard gegenüber anderen Karten, also Mastercard, Debit, Visa, Debit, Mastercard, Visa abgeschnitten hat. Ich habe mich nur, als ich die Zahlen gesehen habe, am Kopf gekratzt, weil nur die Girocard-User weniger Payment-Umsatz machen als die Inflation. Das ist eigentlich eher sogar ein Alarmzeichen, dass die unabhängig vom Wettbewerb, ob da eine Direktbank Girocard ausgibt oder nicht, aber dass diejenigen, die Girocard heute nutzen, vom Umsatzvolumen weniger Umsatz mit der Girocard machen. Weil das hat ja nichts mit Wettbewerb zu tun, ob eine andere Bank eine andere Karte rausgibt. Aber die Kunden, die bei Sparkasse, Raiffeisenbank und Co. Girocard nutzen, scheinen offensichtlich vom Umsatz her diese nicht mehr so stark einzusetzen.
Und glaubst du, dass es daran liegt, dass man einfach kleinere Transaktionen mit der Girocard macht und größere Transaktionen nicht? Dass es deshalb der Umsatz ein Thema ist?
Das kann sein. In den Pressestudien stand ja auch drin, oder in der Pressemitteilung stand ja auch drin, dass sie sehr happy sind, dass der Durchschnittsumsatz nach unten geht. Was auf der einen Seite ja sehr positiv ist, weil es dann mehr Alltagsrelevanz mit sich bringt. Aber es kann genau das sein, was du sagst, dass die Kunden mehr differenzieren und sagen, naja, die Girocard eher für kleinere Transaktionen und sobald es dann einen höheren Shoppingbon im Restaurant, im Fashionhändler etc. darstellt, dann geht es auf andere Zahlen. Mhm. Und das kann ich auch sagen, klar.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, mal gespannt, wie die EHI-Zahlen dann sind, weil dann hat man den 1:1-Vergleich mit anderen Zahlen.
Ja.
Aber gehen wir weiter. Bezahl.de hat mit Mercedes einen neuen Partner. Wir haben ja über Bezahl.de schon ein paar Mal gesprochen, die im Grunde Autoratenfinanzierung machen. Und das natürlich Mercedes.
Wir hatten Lasse auch im Podcast hier. Ja. Mit dem habe ich mal eine Stunde über Bezahl.de gesprochen. Der ein oder andere wird es vielleicht gehört haben. Ist ja eine schöne Nische, eine schöne große Nische. Und wir haben gerade über kleine und große Bons gesprochen und Umsätze gesprochen. Eine Nische mit uns.
Das ist ein großer Bon.
Genau, mit ziemlich großen Bons. Was machen die? Die finanzieren halt Autokäufe, ne?
Ja, und ist trotz aller Autokäufe-Zurückgänge wahrscheinlich trotzdem eine tolle Nische. Wir kaufen gerade ein neues Auto und da schlacke ich mir den Ohren, wie die Preise für Autos gestiegen sind in den letzten Jahren.
Ja.
Unglaublich.
Ja, aber toll, also das Bezahl.de, das war damals auch eine These von Lasse, dass sie halt bis dahin ziemlich viel mit Händlern zusammengearbeitet haben und jetzt gehen sie halt direkt auf die großen Brands, weil das ist ja einfach auch ein Trend, den du ja wahrscheinlich beim Autokaufen gerade auch merkst, dass du gar nicht mehr unbedingt zum Händler gehst, sondern dass du halt eher zur Marke direkt gehst und darüber nachdenkst, ob du das Auto kaufst und teilweise auch sogar Direct-to-Consumer bei bestimmten Marken kaufen kannst. Ne?
Ja, absolut.
Ja. Ja, Glückwunsch nach Köln.
Absolut. Und vor allem, das ist ja auch ein Segment, was eher in klassischen Absatzfinanzierungsbanken sehr stark war. Also eine Santander ist ja sehr stark im Autofinanzierungsgeschäft. Dass da so ein Startup gegen anstinken kann und sich etablieren kann. Also für Gratulation an die Kollegen. Mhm. Dann weiß ich nicht, wir hatten es mal auch in der Vergangenheit mal kurz gesprochen. Es gab also kein deutsches Fintech, aber ein amerikanisches Fintech hat sich verkauft an JP Morgan für 175 Millionen Dollar und hat im Rahmen des Deals gesagt, sie hätten 4,25 Millionen Kunden, die dann aber nie existierten. War wohl irgendwie ein Betrug, wo eine Datenbank irgendwie dupliziert wurde. Da fängt jetzt die Klage an vorm Gericht in New York gegen den Gründer. Das Startup hieß Frank und der Gründer ist Charlie Javice oder wie auch immer man es aussprechen mag. Und JP Morgan hat damals 175 Millionen dafür bezahlt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht auf der gerichtlichen Seite.
Ja, habe ich nichts zu sagen.
Fragt man sich immer nur,
wer hat die
Due Diligence gemacht?
Genau.
ja. Dann ein Thema, was glaube ich für dich sehr interessant ist, weil es um Open Banking geht. FIDA, gab es sehr viel Verwirrung. Erst hieß es, die Regulierung von FIDA sei tot. Dann wieder, nee, sind doch nur im Moment gepaust. Insofern, was ist denn der letzte Status?
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, es ist wirklich immer so ein Hin und Her und ich glaube, man wird einfach abwarten müssen, was jetzt die neue EU-Kommission, das neue Europaparlament macht. Ich glaube, die haben sich zu dem Thema wirklich noch nicht wirklich so wirklich, mein Gott, was für ein Satz. Aus meiner Perspektive gibt es noch keine finale Aussage, aber so wie ich jetzt gehört habe, gelesen habe, geht es wohl doch weiter und es soll eine Regulierung geben. Ich bin ja an der Stelle mittlerweile ein bisschen skeptischer durch die Verwirrung, die wir bei PSD2 hatten. Und das hat mich ja ganz lange begleitet und auch die Hoffnung, dass Regulation mehr oder weniger halt auch einen Markt schaffen kann, bin ich halt auch mittlerweile bei FIDA ein bisschen zurückhaltender, dass nicht eine Regulierung automatisch plötzlich ein Business schafft, sondern du musst halt, glaube ich, erst darüber nachdenken, welche Use Cases sind wirklich relevant und wenn es denn dann relevante Use Cases gibt, ist die Regulation möglicherweise nur Mittel zum Zweck und hilfreich. Aber wenn es ansonsten Use Cases gibt, die halt diese Daten erfordern, die rund um FIDA gehen, also worum geht es bei FIDA? FIDA geht darum, dass du halt auf mehr Daten rund um das Thema Finanzen zugreifen kannst, als nur auf das Girokonto, was ja die Regulation für PSD2 war, sondern hier geht es halt auch um Depotdaten im Zweifel, hier geht es auch um Versicherungsdaten, sodass du halt die Möglichkeit hast, wirklich so eine Art Aggregation der verschiedenen, wenn ich jetzt mal aus der Asset-Manager-Perspektive sprechen darf, der verschiedenen Assets machen kannst und der verschiedenen Konten und der verschiedenen Depots und dergleichen. Und das soll in FIDA reguliert werden. Die Herausforderung ist natürlich für viele Banken und für viele Versicherer und für viele die halt heute diese Assets in Anführungszeichen halten, verwalten, diese Daten zur Verfügung stellen zu müssen. Und das haben wir ja gesehen, dass das auch bei PSD2 vermeintlich leicht war, dass halt der Regulator gesagt hat, jo, jede Bank muss eine API zur Verfügung stellen, jede Bank muss diese Daten dem Kunden mitgeben. Und dann war es halt irgendwie dann doch etwas schwierig. Und dann haben sich ja dann sowas wie die tolle Berlin Group gegründet und vermeintliche Standards gegründet. Und trotzdem hat es jeder wiederum unterschiedlich gemacht. So, ich glaube, die Herausforderung, die momentan besteht, oder die Frage, die momentan besteht, wir reden gerade immer über weniger Bürokratie und weniger Regulierung. Und FIDA ist natürlich genau das Gegenteil von dem, nämlich eine neue Regulierung, die vor allen Dingen die klassische Finanzindustrie in Anführungszeichen trifft. Ja, und sie sollen in Anführungszeichen wieder etwas kostenlos zur Verfügung stellen, wobei...
Nee, ich glaube, diesmal nicht kostenlos.
Ja, ne? Wollte ich gerade sagen, man kann da halt auch ein Geschäftsmodell drauf machen, was aber dann, wie du auch weißt, zur Folge hat, dass du plötzlich darüber nachdenken musst, Daten zu monetarisieren, wo die wenigsten heute darauf vorbereitet sind. Das bedeutet halt dann wieder, da irgendwelche Billing-Mechanismen zu schaffen, möglicherweise überhaupt erstmal das Tracking von diesen Daten überhaupt zu machen. Also klingt alles toll, klingt auch alles für neue Geschäftsmodelle gar nicht so schwierig in diesem Umfeld von Banken, aber dann glaube ich doch ein bisschen komplizierter oder auch im Umfeld von Versicherungen. So lange ausgeholt. Ich glaube, hier treffen gerade zwei verschiedene Welten aufeinander. Bis vor kurzem hat man halt immer gedacht, dass diese Regulation aus der Europäischen Union kommend neue Geschäftsmodelle enabled. Und jetzt steht da halt gegenüber, wir wollen halt Regulation ein bisschen reduzieren. Das ist halt der neue Trend, der halt vor allen Dingen in den USA gesetzt wird.
Ja.
Und ich glaube, wir werden nicht drum herum kommen, dass auch die Europäische Union darauf reagiert, weil das ja einfach auch ein Thema ist, was einfach an Europa immer kritisiert wird, dass halt sehr viel Legislative erfolgt und die Exekutive dann von anderen, mehr oder weniger auf dem Rücken von anderen, ausgeführt wird. Und das wird, glaube ich, da werden wir nicht drum herum kommen, dass Regulierungen reduziert werden. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und das, was ich gerade ganz am Anfang gesagt habe, ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn dann Geschäftsmodelle entstehen, dann wird sich das Geschäftsmodell auch irgendwie seinen Weg suchen. Und ich bin mir sicher, dass du vor allen Dingen jetzt anderer Schlag in Richtung AI, dass du halt auch mit AI auf diese Daten auf eine andere Art und Weise schlau zugreifen können wirst in der Zukunft. Brauchst dafür eine Regulierung? Nee. Wäre die dann manchmal hilfreich, um Geschäftsmodelle abzusichern oder um halt so ein bisschen ein Gefühl der Rechtssicherheit zu geben? Bestimmt. Ja, so lange, lange ausgeholt, Jochen, und eigentlich fast schon eine philosophische Diskussion. Brauchen wir FIDA? Wahrscheinlich nicht. Wird es trotzdem kommen? Bestimmt irgendwie, aber mit Sicherheit abgeschwächt. Und damit dann wiederum wahrscheinlich auch nicht so ganz sicher für diejenigen, die darauf was aufbauen wollen.
Ja, ich meine, wenn man jetzt mal sich in die Position einer Bank oder eines desjenigen versetzt, der diese Daten hat, sind das erstmal Fixkosten, also es ist eine Regulatorik, ich muss da irgendwie Schnittstellen bauen, ich muss ein Billing bauen und ich muss hoffen, dass draußen es Dritte gibt, die gewillt sind, für diese Daten was zu bezahlen und ich es monetarisieren kann. Insofern habe ich erstmal Aufwand und Unklarheit, ob tatsächlich ich diese Monetarisierung durchführen kann. Und wenn man natürlich schaut, Open Banking und PSD2 ist auch mit viel Hoffnung gestartet, aber de facto nicht so viel Business da hinten bei rumgekommen. Heißt das, wenn jetzt FIDA nicht kommt, dass wir Screenscraping wieder sehen? Also ein Wiederauferstehen von Screenscraping?
Das war das, was ich gerade andeutete. Ich glaube, dass du halt Screenscraping mit Agents wahrscheinlich besser machen kannst, als du es bis in der Vergangenheit machen konntest. Und ich sag mal so, wenn dann eine Regulierung kommt, die so etwas sagt wie, der Kunde darf diese Daten nutzen, wir aber halt keine Regulierung haben, die halt vorschreibt, wie bestimmte APIs auszusehen haben, sondern dass es halt eher so eine Art Recht gibt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann in Anführungszeichen Screenscraping legal stattfindet. Du weißt, was ich meine, glaube ich, ne? Dass da halt dann keine Schranke vorgemacht wird, sondern dass du halt dann auf diese Daten zugreifen kannst. Die Herausforderung, und das ist, glaube ich, das Schwierige an Screenscraping im Vergleich zu dem, was wir aus der Historie, was sowas wie BTX und HBCI in Teilen kannten, ist halt, dass die ganzen Two-Factor-Authentifications halt eher der User-Experience-Killer bei solchen Sachen dann teilweise sind.
Mhm.
Ja, weil du an diese Daten nicht mehr wie früher einfach nur mit Username und Passwort zugreifen kannst, sondern ganz oft sowas wie Device-Binding hast und andere Dinge hast. Und das wird, glaube ich, dann eher die Herausforderung und die Challenge für das Abgreifen dieser Daten. Aber mit Sicherheit eher ein Podcast für echte Experten Und du weißt, klar, du hast es angedeutet, Open Banking war mal mein Steckenpferd, ist es heute aber nur noch bedingt.
Aber das Wissen und die Expertise ist natürlich da bei dir deutlich tiefer verankert als bei mir, wo ich mir so eher High Level drüber schaue.
Danke.
Dann ein neues Open Banking Fintech, Embedded Finance Fintech, Okora. Die machen White Label kein Bankensystem, ist ein israelisches Startup, kommt nach Deutschland. Bin mal gespannt, wie das wird, weil wir haben ja etliche Open Banking und kein Bankensystem Anbieter, die alle irgendwie am deutschen Markt so ein bisschen gescheitert sind. Mal gucken, ob es der nächste diesmal schafft.
Ja. Das ist halt, also warum ist der Kernbankenmarkt in Deutschland so kompliziert? Ich glaube, wenn du von draußen auf Deutschland guckst, würdest du sagen, es gibt so viele Institute, dass es eigentlich ein Traum ist für Kernbanksystemanbieter. Dann muss man aber darauf gucken, dass halt 98% dieser Institute auf zwei Kernbanksystemen laufen, die halt von den Genossen und von den Sparkassen betrieben werden. Und dass dann auch noch relativ viele Privatbanken auf dem genossenschaftlichen Kernbanksystem zusätzlich laufen. Und so, das gesagt, bleibt der Markt oder ist der Markt super reduzierter, vor allen Dingen bei relevanten Banken. Jetzt gehen die mit dem Thema daher, dass sie sagen, sie wollen Embedded Finance machen und sie wollen halt das Thema FX-Risk besser managen. Jo, da kommen wir schon wieder in so kleinere Nischen rein. Bin gespannt, ob sie dafür wirklich in Deutschland einen Markt finden werden.
Ja, also das ist im Grunde das Hauptproblem, wie du richtig sagst. Die FI und die Fiducia sind natürlich da sehr dominierend. Dann kommt ja immer noch das Problem mit dazu, technische Migration auf ein neues Kernbankensystem ist ja nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und von daher mal gespannt, ob die es schaffen, ob die Nische finden, wo sie aktiv sein können.
Absolut.
Dann bleiben wir beim Embedded Finance, Embedded Banking, nämlich Finom, die auf der Solaris-Plattform waren, sind ja von der Solaris weggegangen und haben jetzt eine eigene E-Geld-Lizenz. Sprich, die migrieren jetzt alle Kunden und Konten auf ihre eigene E-Geld-Lizenz. Und insofern ein logischer Schritt weg, das hatten wir beim letzten Mal schon analysiert bei der Solaris Bank, ein logischer Schritt weg. Wenn man eine gewisse große Größe hat, dann geht es auf die Eigenlizenz und somit auch bei Finom.
Ja, also wie gesagt, haben wir ja schon, als wir über die Solaris Bank, glaube ich, beim letzten Mal gesprochen haben, immer als das große Risiko der Solaris Bank auch beschrieben und auch als eins der Probleme, vor denen sie halt momentan steht, dass die Institute, die halt größer werden, relevanter werden, dann irgendwann doch darüber nachdenken, nicht unbedingt sofort eine eigene Bank zu werden, sondern halt so etwas wie ein E-Money-License-Institut zu werden, was dann oft reicht. Ne? Ob das für den Kunden immer so klar ist, was das bedeutet, ne? Weil das wissen wir ja auch, zum Beispiel, wenn du dein Konto bei Quanto hast, zum Beispiel, was ja auch auf einer E-Money-License läuft, dann bist du halt zum Beispiel nicht durch die Einlagensicherung geschützt, weil das Ganze halt eben kein richtiges Konto ist. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich jetzt hier bei Finom auch sein, so wie ich das verstanden habe. Was im Hintergrund geschieht, das steht ja auch noch in der News mit drin, dass die Kundengelder natürlich weiter auf Treuhandkonten europäischer Banken verwahrt werden. Das ist aber, glaube ich, dann trotzdem, wird es nicht dazu führen, dass das einzelne Geld der Einlagensicherung unterliegt.
Absolut. Und wir hatten es ja, weil du schon Konto angesprochen hast, wir hatten es bei Konto auch schon gehabt, die ja mit Penta bei der Solaris Bank war und dann einfach die Migration gemacht hat auf Konto, auf die E-Geld-Lizenz, auf die französische E-Geld-Lizenz, die Konto selbst hat.
Ja, absolut.
Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Brüder Grimm von Neid erblassen lässt? Dann kommt zu PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen. Nur, dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on fire. Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser pieksen kann. Unterhaltungsgarantie. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Extraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment Edutainment, Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte. PS, wer nach der PAX nicht mindestens 3 Payment-Märchen kennt, bekommt sein Eintrittsgeld zurück. In Märchengold versteht sich.
Ja, dann hast du eingangs angesprochen, was ist los bei der Kryptofront? Memecoin, Hack bei Bybit, heute, wo wir aufzeichnen, 25. Februar, ein riesen Crash auf den Kryptomärkten. Was ist denn los?
Hör mal, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Also natürlich gab es wieder ein Memecoin, Shitcoin-Scheißding diesmal ist es der argentinische Präsident, der ein Memecoin rausgebracht hat, der sofort mehr oder weniger sich in Luft aufgelöst hat in seinem Wert. Ja, und was halt jetzt passiert ist in den letzten Tagen, und ich glaube, das war vorgestern oder gestern, dass es einen Hack bei der zweit- oder drittgrößten Kryptobörse der Welt gab, ne?
Ich glaube, zweitgrößte, ja.
Also wir nutzen sie wahrscheinlich nicht, weil sie eine asiatische Börse ist. Bybit ist, glaube ich, der richtige Name von der Börse. Wo mal eben, und jetzt müssen wir uns die Zahl auf der Zunge zergehen lassen, 1,4 Milliarden gestohlen worden sind. Und von wem?
Von den Nordkoreanern.
Und das klingt so, von den Nordkoreanern. Das ist so wie...
Ja, von der nordkoreanischen, wohl staatlich gelenkten Hackergruppe. Und bei Twitter bzw. X gibt es schon Meme-Fotos nach dem Motto, Nordkorea hat jetzt eine strategische Kryptoresser aufgebaut in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar in Ethereum.
Ja, also krass, ne? Also ich glaube, die Krypto-Bros freuen sich nicht, sondern feiern sich gerade dafür, dass die Börse trotzdem nicht umgekippt ist. Aber so richtig serious nimmt es dann auch wieder keiner, ne? Sondern es wird einfach so hingenommen, dass einfach so eine Börse mal wieder ja gehackt worden. Ja, ist sie. Genau, sie ist gehackt. Wobei, ist, ja, deshalb habe ich gerade innegehalten. Du kannst ja gerne erklären, was passiert ist. Trotzdem, Jochen, ist es ja auf eine gewisse Art und Weise ein Hack, auch wenn das Treasury mehr oder weniger angegriffen wurde und es ein menschlicher Fehler war. Aber vielleicht erklärst du es.
Genau, letztendlich, es gibt ja diese CEO-Fraud-Thematiken, wo irgendjemand anruft und sich als CEO oder CFO ausgibt in der Buchhaltung und dann Überweisung initiiert. Und das ist im Grunde das nur halt ein bisschen moderner. Also die haben wohl von Cold Wallet, wo die Kryptos gespeichert sind, die übertragen auf eine Hot Wallet, um dann letztendlich dies wohl ins Trading zu geben. Und da sollten, glaube ich, 30 Ethereum übertragen werden. Also zumindest wurde das signiert vom CEO und den zwei, drei anderen, die im Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip das machen sollten. Nur hinten dran wurde halt die 30 Ethereum-Coins transferiert, sondern deutlich mehr. Also letztendlich ein Frontend-Betrug, dass der Kunde oder der CEO was abgezeichnet hat, was de facto was anderes war. Allerdings ein Großteil, weil sie schnell reagiert haben, Großteil der Coins sind identifiziert und geblacklistet. Das heißt, man hat aus Sicht des Hackers kaum Chancen gehabt, das wirklich zu monetarisieren, in Geld umzuwandeln, sondern im Grunde liegen jetzt irgendwo, sind geflaggt und niemand kann die in irgendeiner Weise traden. Insofern ist zwar 1,4 Milliarden groß, aber de facto ist der eigentliche Betrug deutlich weniger. Nichtsdestotrotz für die Börse, die muss 1,4 Milliarden irgendwo ihren Kunden zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich sehr gut, dass sie dann trotzdem deswegen nicht umgefallen ist.
Genau, und ich glaube, andere Börsen sind sofort eingesprungen, haben Liquidität zur Verfügung gestellt, ne? Also um da halt keine Börse kippen zu lassen.
Ja, ja.
Also so eine Art Sicherungsverfahren unter den Krypto-Börsen.
Ja, und wer weiß, vielleicht hat die FTX-Pleite da auch ein bisschen geholfen für Worst-Case-Szenarien, dass die Kryptobörsen sich untereinander da synchronisieren, dass eben genau sowas nicht nochmal passiert mit den sehr negativen Effekten auch für die Endkunden.
Ansonsten ist es natürlich momentan, wie du es gerade schon beschrieben hast, ziemliches Desaster, wenn man sich die Zahlen anguckt. Auch Solana ist ziemlich abgeraucht. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass halt relativ viele Meme-Coins gerade hochgepoppt wurden, die halt dann dann doch sehr fraglich waren, wie halt der von, wie heißt er nochmal, der Präsident von Argentinien?
Milei,
was ja auch wieder auf Solana abgebildet wurde, also viele, viele Meme-Coins, die ja früher, glaube ich, auch relativ stark auf Ethereum abgebildet worden sind, sind ja heute auf Solana. Und das hat, glaube ich, Solana auch nach oben gespült, weil natürlich viele, viele Transaktionen darüber gelaufen sind. Aber halt ein Stück weit der Skandal des Trump und des Melania und jetzt des Milei-Coins haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass es jetzt nicht geholfen hat. So, und was ist sonst bei Krypto passiert? Ich glaube, eigentlich passiert ja gerade mehr oder weniger das, was sich auch viele von den Krypto-Gläubigen, Krypto-Jüngern gehofft haben, dass in den USA viele von den Verfahren eingestellt worden sind, die eigentlich ja von der Aufsicht losgetreten worden sind. Ich glaube, das Verfahren gegen Coinbase ist eingestellt worden, das Verfahren gegen Robinhood ist eingestellt worden, sodass also alles das, was Gary Gensler noch losgetreten hat in der letzten Legislatur, mehr oder weniger gestoppt worden ist. Generell geht es, glaube ich, auch weiter in die Richtung der kryptofreundlicheren Regulierung oder halt Deregulierung sogar in den USA. Noch weiteren Deregulierung, weil bisher gibt es ja gar nicht so viele Regeln, aber halt der Akzeptanz. Also daran kann es eigentlich nicht liegen, aber vielleicht geht es dem einen oder anderen nicht schnell genug. Und wir haben natürlich auch an den Börsen jetzt nicht nur gute Zahlen gesehen. Ich glaube, Europa geht momentan weiter nach oben, der DAX geht weiter nach oben, aber die amerikanischen Aktien waren ja nicht ganz so erfolgreich in den letzten Wochen.
Total, total, ja. Wer weiß, ob wir jetzt am Ende des Bullenmarktes sind, weil wir nicht nur im Krypto-Bullenmarkt, sondern auch eben auf den normalen Börsen 3 Jahre sehr, sehr steigende Kurse gehabt. Das geht nicht immer ewig so weiter. Das war im Grunde allen klar. Die Frage ist nur, geht es jetzt schon runter oder ist es nochmal quasi so ein letzter Dip, bevor es dann nochmal massiv nach oben geht und dann kommt der große Crash. Dann gibt es Neues von Ginkgo, betriebliche Altersvorsorge. Was ist denn da los?
Ja, ich habe das einfach nur auf Finance Forward gesehen und dachte, das ist aber echt ein schönes Thema, wo wir bestimmt auch mal im Podcast irgendwann drüber sprechen sollten. Also es ist ja einfach ein Thema, mit dem wir uns als Gesellschaft, glaube ich, auch alle ein bisschen beschäftigen sollten, nämlich mit dem Thema schlaue betriebliche Altersvorsorge. Und das Thema hat, glaube ich, weiterhin echt ein Riesenpotenzial. Die ganzen Riester- und Rürup-Dinge sind einfach alle relativ Mist. Und ich glaube, du brauchst einfach schlaue, vernünftige Lösungen für bestimmte, für sinnvolle betriebliche Altersvorsorgen, die wahrscheinlich eher in Richtung eines Aktien- oder Fondssparplans gehen. Ohne die gesamten Kosten und ohne diese teuren Garantien, die wir halt in der Vergangenheit hatten. Und Ginkgo geht jetzt in die Richtung, dass man halt versucht, betriebliche Altersversorgung, also wirklich Regelungen für bestimmte Unternehmen, etwas breiter zu machen und trotzdem halt relativ vielen Betrieben anbieten zu können. Sind aber noch im absoluten Early-Stage-Modus, hatten gerade eine Finanzierungsrunde und ich wollte es einfach nur mal mit in diese Runde bringen, weil wir haben jetzt schon länger hier auch nicht mehr über neue Startups gesprochen. Und insofern freue ich mich, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen von Ginkgo demnächst mal im Podcast haben. Ich glaube, der eine kommt von Trade Republic, wenn ich mich recht entsinne. Also typisches Ökosystem-Game, dass da halt Leute gerade bestimmte Opportunities sehen und dann halt aus Fintechs heraus neue Fintechs gründen.
Total. Also das ist ja das Ökosystem, was sich da gegenseitig befruchtet. Und da auch, wenn die Leute einmal dieses Unternehmergehen kennengelernt haben, natürlich dann auch schneller auf eine neue Idee springen und die umsetzen, als von großen Corporate kommt, wo das Unternehmertum jetzt nicht so in der DNA drin ist, wie bei großen Startups.
Ja.
Aber das passt ja eigentlich wunderbar auch zum nächsten Thema. Jetzt haben wir anfangs auch gesagt, die Wahl ist vorbei. Wir werden bekommen eine neue Regierung. Pi mal Daumen, schwarz-rot. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie die Altersvorsorge und die Rentenplanung weitergeht. Wir hatten da ja quasi 11:45 mit einem alten Finanzminister Lindner ein neues Konstrukt gehabt hinsichtlich zur privaten Altersvorsorge. Jetzt natürlich die große Frage, wie das jetzt unter einer neuen Regierung weitergeht. Und dann wäre natürlich auch erstmal, wer ist der neue Finanzminister oder vielleicht der alte, der das im Moment interimsweise macht.
Ja, und damit aber auch so ein bisschen die Frage, ich meine, das war halt ein Teil des Digital Finance Forums, wo wir halt sehr viel über das Thema Altersvorsorge-Depot gesprochen haben. Also sozusagen dieser Beirat, bleibt der bestehen, bleibt er nicht bestehen? Und das wird, glaube ich, eine wirklich interessante Frage. Und in der Tat, wer wird derjenige, der halt auch die Leitplanken im Finanzministerium setzt und damit halt auch für so etwas wie eine Aktienrente oder andere Begrifflichkeiten dann stehen wird. Ich glaube, der, der es momentan macht, Jörg Cookies, ist schon lange im Finanzministerium ja auch schon gewesen, also schon unter Scholz. Als Finanzminister Scholz war er ja schon da als Staatssekretär. Jetzt halt seit dem Crash der Ampel und dem Rauswurf von Christian Lindner hat er das ja auch gemacht. Und ich glaube auch ein wunderbares Beispiel für den fließenden Übergang, der in Deutschland sonst so selten passiert zwischen Wirtschaft und Politik, weil Jörg Cookies ja vorher halt auch ein sehr erfolgreicher Banker war. Und insofern, ich würde es mir, wenn ich habe da die Tage drüber nachgedacht, wer könnte eigentlich neuer Finanzminister werden? Und wahrscheinlich ist es so, dass die CDU wahrscheinlich sagen wird, ey, wir brauchen das, wir brauchen dieses Ministerium. Aber wahrscheinlich haben die gerade Anspruch auf ganz viele Ministerien und wollen wahrscheinlich Wirtschaft haben und wollen wahrscheinlich auch Innenministerium haben, um diese Themen, die halt gerade jetzt im Wahlkampf vor allen Dingen im Vordergrund standen, sowas wie Wirtschaftswende und halt auch das Thema Migration, was ich einfach als Wort schon nicht mehr hören kann, um das selber zu besetzen. Und dann wird wahrscheinlich so etwas wie Außen-Finanzen dann doch bei einer, in Anführungszeichen, doch nicht so kleinem Koalitionspartner SPD irgendwann sein dürfen, sein können. Und also wenn ich es mir wünschen könnte, würde mir eigentlich, glaube ich, kein besserer Finanzminister als Jörg Cookies einfallen.
Total. Und vor allem, er ist ja auch kein, also obwohl er schon lange in der SPD ist, aber er steht jetzt nicht für die ganz klassischen SPD-Werte als kleiner Arbeiter, sondern als ehemaliger Goldman Sachs Investment Banker. Ich glaube, hat irgendwie einen Golfclub in London, den er mitbesitzt. Passt er eigentlich eher sogar ins Profil von der CDU als von der SPD. Insofern wäre es auch eine gute Schnittmenge zwischen den beiden Parteien.
Aber das ist ja gut, dass du solche Grenzgänger halt auch hast, ne? Die halt trotzdem halt ein soziales Herz haben und trotzdem halt die Wirtschaft in Anführungszeichen kennen und halt auch da ihren Weg gemacht haben. Also ich habe wirklich drüber nachgedacht und habe mir dieses ganze Personal auch angeguckt, also auch bei der Rambo-Zambo-Rede von Merz einfach auf die Bühne geguckt und überlegt, wer könnte da Finanzminister sein? Und habe irgendwie keinen sinnvollen da auf dieser Bühne so richtig für mich gesehen. Natürlich ist das jetzt gemein, weil da bestimmt fähige Menschen stehen. Aber so ein Linnemann wird wahrscheinlich eher so ein Kämpfertyp werden. Das ist bestimmt keiner, der das machen könnte. Also Julia Glöckner oder wie auch immer, würde ich mir auch nicht wünschen dort. Also ich weiß nicht, wenn du im Kopf haben würdest als potenziell Finanzminister von Seiten der CDU.
Der Einzige, der Spahn, weil der schon mal im Finanzministerium als Staatssekretär war. Aber
vergleiche
ich den Spahn mit dem Cookies, ist der Cookies dann doch anderes Kaliber.
Genau. Und in der SPD weiß ich nicht. Ich meine, natürlich ist Cookies jetzt nicht derjenige, der wahrscheinlich so die typischen SPD-Grandschaften so klassischerweise hinter sich hat, weil er halt, wie gesagt, eher von draußen kommt.
Ja.
Aber auch da, also ich glaube, ein Klingbeil, hat man ja gestern schon gehört, wird halt was anderes machen. Ein Pistorius wird mit Sicherheit kein Finanzminister, sondern der wird wahrscheinlich eher weiter auf dem Panzer sitzen. Fällt mir auch keiner so richtig ein. Der ist sonst. Und Scholz wird, so hoffe ich jedenfalls auch sagen, das war es erstmal mit der aktiven Polizeiarbeit.
Nee, hat es ja noch angekündigt. Er geht als einfacher Parlamentarier in den Bundestag. Da hat er sein Mandat.
Was ich wiederum gut finde, was ich mir auch wünschen würde, dass es Habeck auch tut, dass er halt nicht ganz verschwindet.
Ja. Ja, spannende Entwicklung, vor allem wegen auch das ganze Thema Altersvorsorge und mal gucken, wie es da weitergeht. Das
ist, glaube ich, eines der großen Themen, ne? In der nächsten, also natürlich haben wir andere Themen, viel, viel größere Themen, aber ich glaube, für uns als Land und für die Zukunft ist das, glaube ich, einfach echt ein Thema, was endlich, und wir haben es ja schon in der letzten Legislatur gehofft, dass es endlich umgesetzt wird, was jetzt wirklich so schnell wie möglich umgesetzt werden muss.
Ja. Ja, und wer weiß, wie auch das Thema Innovation und Startup und Startup-Finanzierung da auch diesmal wieder eine Rolle spielen wird. Macron ist ja da mit der AI-Thematik sehr stark nach vorne geprescht. Das erwarte ich eigentlich auch von einer neuen Regierung, dass da in Deutschland ein bisschen was passiert.
Ja, aber das war wahrscheinlich eher nicht im Finanzministerium, sondern möglicherweise im Zusammenschluss zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium.
Genau.
Ne? Oder wie auch immer das dann heißt. Das neue Wirtschaftsministerium, wo ja möglicherweise sogar dann eine total leuchtende Kerze Dobrindt drauf sitzen wird.
Ja, oder wer weiß, ob es dann noch ein Digitalministerium gibt, wo diese Themen dann auch angesiedelt sind. Da fängt natürlich dann gleich wieder an, abstecken, mein Home-Turf und dein Home-Turf.
Ja, und jetzt sind wir doch bei der Politik gelandet, obwohl wir gesagt haben, die Wahl ist vorbei. Und ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich überhaupt glaube, ob ein Digitalministerium Sinn macht. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil es halt ja dann doch so ein also das als Vertical irgendwo reinzusetzen, ist halt unfassbar schwer, weil du halt eigentlich horizontal digital denken, machen, handeln musst. Und insofern so ein Digitalministerium darf dann möglicherweise auch maximal ein oder zwei Legislaturen bestehen. Danach muss es weg sein.
Ja, genau. CDO. Genau. Ja. Ja, das ist wie die CDOs in den Großkonzernen, die ja auch.
Genau,
wirklich halt diese CDO halt sind.
Genau.
Ja, dann haben wir noch ein bisschen Personal. Ja, wir haben jetzt gerade eben schon ein bisschen über den Finanzminister gesprochen, aber auf der Fintech-Seite. Wir haben auf der einen Seite die Nina, die von RatePay jetzt zu Douglas geht. Also verlässt so ein bisschen das Fintech-Thema und wird jetzt E-Commerce-Head bei Douglas.
Ja, Glückwunsch, ne? Also Nina, die ja zuletzt an RatePay von Miriam eigentlich übernommen hat. Und davor, glaube ich, war das Brands for Friends?
Die war bei eBay Brands for Friends, genau. Ja.
Genau, Brands for Friends gemacht hat. Also insofern weiß ich gar nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Verlassen ist, sondern es ist eher ein Back to the Roots. Ne?
Genau.
Brand for Friends ist eher wieder E-Commerce und Douglas mit Sicherheit halt auch. Hat sich ja auch berappelt, Douglas, finde ich. Ne? Man hat sich zwischendurch mal das Gefühl, das geht so in den Bach runter. Aber ich glaube, sie sind auch online relativ stark geworden.
Ja, wobei sie an die Börse gebracht worden von Private Equity. Den IPO-Kurs haben sie nie wieder gesehen. Ist deutlich nach unten gegangen. Gut, das ist natürlich die Frage, wie sie sich weiterentwickeln. Klassisches Thema, klassischer Retailer, Straßenretailer, der unter dem E-Commerce-Herausforderung ein bisschen gelitten hat. Aber da hat Douglas aus meiner Sicht auch einen sehr guten Job gemacht, die Multikanal-Kanäle, digitale Kanäle aufzubauen und da auch mehr Online-Geschäft zu machen. Dann Christian Rino, ehemaliger CIO von der Helabar, ist jetzt bei...
Und davor Commerzbank, ne?
Ganz früher Commerzbank und ganz, ganz früher Deutsche Bank. Also vorher bei der Commerzbank war Bereichsvorstand und CEO, war vorher noch bei der M-Bank CTO in Polen, der Commerzbank-Tochter. Ist jetzt bei der Deutschen Bank aufgeschlagen, ist CIO der Retail-Bank der Deutschen Bank. Also darf im Grunde die Auswüchse der Unity-Postbank, Deutsche Bank-Migration jetzt noch aufräumen und dann hoffentlich mal wieder drehen auf neue Innovationen, auf der Produktseite, weil die Bank hat sich jetzt jahrelang nur mit sich selbst und dem Kernbanksystem beschäftigt, was ja dann keine neuen, wirklich neue Produkte rausgebracht hat.
Ja, Glückwunsch.
Ich versuche ihn in den Podcast zu bringen. Er hat auch schon signalisiert, dass er Interesse hat, aber er hat jetzt erst kurz angefangen. Dann lassen wir ihn erstmal ankommen und dann schauen wir mal, ob wir ihn in den Podcast reinbekommen.
Wäre das super. Vielleicht gib ihm mal 100 Tage und danach kann er kommen.
Dann bleiben wir bei der Deutschen Bank. Lars Steu, der die Retailbank ja lange geleitet hat, ist jetzt bei der ING. Der hat ja bei der ING angefangen, ist der neue CEO von der ING und ist jetzt seit Februar in Amt und Würden bei der ING. Und da bin ich mal gespannt, wie er da dann tatsächlich die ING voranbringt.
Genau, bin ich auch gespannt, weil er ja eigentlich davor jetzt nicht derjenige war, der halt komplett für, ich sag mal, online, digital nur gestanden hat, sondern ich glaube, Lars kommt ja ursprünglich auch von der Bausparkasse, von der BHW.
Ja.
Ist dann in die Postbank und hat natürlich da auch, ich glaube, das Filialgeschäft auch verantwortet. Das hat die ING in der Form nicht. Aber natürlich, Bausparen ist jetzt nicht so weit weg bei der ING, also das passt auf jeden Fall. Und natürlich hat er auch bei der Postbank Digitalbusiness gemacht. Aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, so, das kommt so aus seinem Kern, aus dem Herzen heraus. Aber bin gespannt, also wie da halt diese Skills dann zusammenkommen und was wir nächstes Jahr von der ING zur ING sagen.
Absolut.
Und zu seiner Zeit.
Ja. So, dann Ausblick auf die PEX, die ja in wenigen Tagen in Berlin stattfindet. Willst du kurz was zur PEX sagen?
Ja, ich meine, das eine ist, dass es die 10. PEX ist. Das kann man sagen, boah, 10-mal, gibt es da überhaupt noch was Neues zu sagen und ist das überhaupt noch spannend? Ich muss sagen, yo, ich lerne ja immer ganz, ganz viel bei der PEX, weil ich ja gar nicht so viel Payments-Knowledge habe, so wie du oder Kilian oder Miriam oder sowas. Also wir sind wieder vom 12. und 13. März, wir sind wieder im Tipi am Kanzleramt, also direkt jetzt in der Nähe von Herrn Merz, weiß gar nicht, bis dahin wird er
noch nicht da sein. Nicht da, also
in 3 Wochen wird immer noch Herr Scholz da sitzen. Und vielleicht diejenigen, die halt mit den News durch sind, können jetzt ausmachen. Aber ansonsten für alle anderen, die halt Bock haben, mal kurz darüber nachzudenken, was wir auf der PAX machen. Wir haben halt verschiedene Menschen da. Wir haben eine ganze Menge Panels, aber wir haben halt auch ein paar Keynotes. Wir reden über das Thema neue Zahlungsmethoden. Wir reden über das Thema Diversity und ESG. Wir reden über das Thema neue Payment Rails, also viel über Account-to-Account in Europa, wo wir halt sowohl Panel als auch das ein oder andere, die ein oder andere Keynote haben. Dann werden wir über, das hatte ich vorhin schon angedeutet, über Vero sprechen, also EPI mit Martina, die da sein wird. Dann nochmal das Thema Account-to-Account, weil wir da halt auch eine ganze Menge momentan sehen. Ich glaube, du machst auch ein Panel dazu. Dann haben wir natürlich was, ganz viel auf der Merchant-Seite, auch gucken, was passiert eigentlich da auf der Gen-Z-Ebene, auf der Alpha-Ebene, wie erreiche ich diese Kunden. Customer Journey gucken wir uns nochmal an. Haben natürlich das Thema Fraud und Risk auf der Agenda noch am ersten Tag. Dann kommen wir natürlich nicht um das Thema digitale Identität rum. Und darauf freue ich mich total am ersten Tag auf ein Panel, wo Lilith Wittmann und Olli Lauer und Nancy Timm dabei sein werden. Und da wird es, glaube ich, echt heiß hergehen. Hatten wir ja schon mal, wenn du dich erinnerst, auf der Transactions. Und Lilith und ist jetzt zuletzt ja auch wieder aneinander geraten mit den Kollegen von der Sprung Innovation. Da bin ich echt gespannt, ob es da knallt. Meistens ist es ja so, dass wir dann Brücken bauen können und mal gucken, was wir da sehen werden. Dann haben wir das Thema Consumer Identity und Credit Scoring noch am ersten Tag. Und dann geht es halt über Global Payments mit Jens Plath dabei und Boris Griesinger, also wo wir so ein bisschen über Pix sprechen, Brasilien und Twint in der Schweiz. Dann die Card Schemes nochmal, womit die sich momentan beschäftigen. Und dann haben wir am zweiten Tag das Thema digitaler Euro. Es gibt ihn weiterhin, also vielleicht wirst du auch mit Heike Winter so ein bisschen darüber sprechen, vielleicht lässt du dich so ein bisschen in den Dialog. Dann haben wir halt, wie gesagt, den digitalen Euro, wo Peter Bofinger mit dabei ist, wo Patrick Kohl mit dabei ist, wo Christian von Hammelbonten das Panel leitet. Dann müssen wir natürlich auf das Thema KI gucken, wo Moritz Königsbüscher dabei ist, der, wenn wir uns daran erinnern, eigentlich einer der Nuklien, sagt man das so, der Payment Exchanges, der das gemeinsam mit Miriam damals ja ins Leben gerufen hat. Dann haben wir so ein bisschen was kommt eigentlich aus Payment-Innovationen aus den Banken heraus. Dann das Merchant Onboarding, wo wir ein bisschen drüber sprechen. Kundengeldsicherung, da geht es ein bisschen um Regulation. Also Susanne Goy, Lea Siering auf dem Panel. Und dann haben wir nochmal das Thema Europa. Welche europäischen Payment-Varianten gibt es eigentlich da? Und dann halt auch ein bisschen PSD2, PSD3, Digital Market Act. Darüber werden wir noch ein bisschen sprechen. Das ist aber dann der Abbinder, also Regulation als Rausschmeißer am Ende.
Ja, spannende Themen. Wir haben wieder versucht, ein breites Themenfeld aufzumachen. Insbesondere natürlich auch immer sehr aus der Praxis kommend, sehr viel für die Payment-Verantwortlichen auf der Händlerseite, dass man da auch den Austausch ermöglicht, somit unter den Payment-Verantwortlichen als auch zwischen den Dienstleistern und den Payment-Verantwortlichen, wenn man da Sponsor ist. Insofern erwarte ich da wieder das gleiche tolle Feedback, insbesondere beim Abendprogramm wie in den Jahren zuvor. Und wir versuchen ja immer, die Themen, die wir da bringen, sehr weit vorne zu setzen. Also, dass man die über die wichtigen Themen das erste Mal bei der PAX hört, was ja auch der große Unterschied machen soll zwischen der PAX und den diversen anderen Payment-Konferenzen, die dann im Grunde sehr stark vergleichbar sind. Also unser Anspruch ist immer, die wichtigen Themen mit den wichtigen Leuten zuallererst bei uns zu zeigen, die dann von vielen anderen dann auch eingeladen werden. Aber dann ist halt dann schon bekannt gewesen. Von daher, das ist der Anspruch. Und ich bin mal gespannt, weil du vorhin Lady Wittmann gesagt hast und das ganze Thema Ident, das ist ja so ein Thema, was seit 10 Jahren, seitdem es die PAX gibt, immer wieder wie so ein roter Faden durch ist und seit 10 Jahren letztendlich immer angekündigt wird und nie umgesetzt wird. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es diesmal was anderes ist. Also ich erinnere mich noch an eine alte PAX, wo auch Olli Lauer saß und der Kollege von Lissi.
TKB.
Die dann sehr stark
Helge.
Genau, Helge. Sehr stark über B2B-Ident gesprochen haben. wo sich auch nichts getan hat. Also von daher, das ist so ein Evergreen, immer wieder da, aber hinsichtlich der Umsetzung leider wenig passiert. Irgendwann gibt es den Durchbruch oder wir hören dann irgendwann mal auf, drüber zu reden, weil es dann einfach völlig irrelevant geworden ist.
Jochen, das war's für heute, oder?
Das war's, genau. Vielen Dank. Der Februar, der kurze Februar ist durch. Nicht so von den News, nicht so newsdicht gewesen dieses Mal. Aber mal gucken, wie es im März weitergeht. Wir hatten natürlich auch sehr stark die politische Diskussion, die alles überlagert hat. Und ich hoffe, dass jetzt mit der Bundestagswahl wir jetzt langsam wieder mal ins operative Doing gehen können und auch die Wahlkampfrhetorik mal endlich vorbei ist.
Schönen Tag.
Danke dir.
Tschüss.